Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Also der Schultag meines Sohnes, 10. Klasse, sah heute so aus. 1., 2., 3. und 4. Stunde ausgefallen. Dann eine Stunde Englisch, gefolgt von 2 Freistunden und einer Stunde Französisch. Feierabend. Berlins Lehrkräfteproblem in der Praxis. Und nicht mal in der Theorie ist Besserung in Sicht, musste Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch darlegen.
Wir werden zum kommenden Schuljahr, zum Schuljahr 2023/24 ein Lehrkräftedefizit von ungefähr 1460 Lehrerinnen und Lehrern haben.
Fast 1500 fehlende Vollzeitstellen, das sind 50% mehr als im Vorjahr. Und es sind deutlich mehr als erwartet, denn bisher hieß es immer, man gehe davon aus, dass das Defizit in etwa gleich bleiben werde. Als Grund für den drastischen Anstieg nennt die Senatorin vor allem die demografische Entwicklung mit vielen Pensionierungen. Aber auch Weggänge lassen den Lehrkräftebestand sinken. Dabei ist klar, mittelfristig würde es nicht mal reichen, den Bestand zu halten. Nein, er muss wachsen, weil auch die Schülerzahlen wachsen. Bis zum Schuljahr 2031/32, so die Prognose, wird die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die öffentlich allgemeinbildende Schulen in Berlin besuchen, um etwa 25.000 ansteigen. Für den Lehrkräftebedarf heißt das, es werden rund 2.000 zusätzliche Vollzeitstellen gebraucht. Deshalb wiederholt Katharina Günther-Wünsch einmal mehr, was sie schon öfter gesagt hat.
Es darf in den kommenden Jahren keine Denkverbote geben. Wir müssen in andere Bundesländer schauen. Wir müssen überlegen, was funktioniert dort, was können wir möglicherweise adaptieren.
Unter anderem lässt sie prüfen, ob ausländische Abschlüsse schneller anerkannt werden können und ob auch Lehrkräfte eingestellt werden können, die nur ein Fach unterrichten. Außerdem will sie von ihrer Verwaltung eine genaue Auflistung, wie viele Lehrkräfte für andere Aufgaben abgeordnet sind, etwa in die Verwaltung. Vielleicht könnten ja einige von ihnen bald wieder im Unterricht stehen. Die Bildungssenatorin räumt ein, es werde keine schnelle Lösung des Problems geben und auch keine einheitliche. Dazu sei die Mangelsituation an den Schulen zu unterschiedlich. Sie hofft darauf, dass einige der schon gestarteten Anstrengungen gegen den Fachkräftemangel bald ihre volle Wirkung entfalten, etwa die Unterstützung bei IT- und Verwaltungsaufgaben, um das Lehrpersonal zu entlasten, sowie die wiedereingeführte Verbeamtung.
Sabine Müller aus der rbb-Redaktion Landespolitik. Wenn man den Stimmenverlusten der Berliner Grünen bei der Wiederholungswahl im Februar einen Straßennamen geben sollte, wäre das Friedrichstraße. Autos raus, aber wohin? Sperrmöbel rein, aber für wen? Fahrradrennstrecke oder Flaniermeile unausgegoren, wirkte für viele die Verkehrspolitik der grünen Senatorin und Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Jetzt setzen CDU und SPD alles auf Anfang. Autos haben wieder freie Fahrt in der Friedrichstraße, berichtet Jan Menzel.
Unnötig findet Antje Kappeck, die verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, das. Der Senat schließe damit eine funktionierende Fußgängerzone.
Ich glaube, dass das ein völlig falsches Signal ist, so kurz vor dem Sommer, in dem vor allem viele Touristen in der Stadt unterwegs sind.
Ein Stoßseufzer entfährt dagegen dem AfD-Abgeordneten Rolf Wiedenhaupt.
Gott sei Dank, dass dieser Irrsinn jetzt beendet wird.
Fürs Erste hat die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner, CDU, die Verkehrspolitik ihrer grünen Vorgängerin an der Friedrichstraße revidiert. Neben der Öffnung der Straße für Autos kündigt sie an, dass ab Herbst ein Beteiligungsverfahren mit Anrainern starten soll. Dabei soll es um ein neues Verkehrskonzept für einen größeren Bereich bis zum Gendarmenmarkt und zum Checkpoint Charlie gehen.
Also ich finde es eine gute, eine pragmatische und eine richtige Entscheidung.
Lobt der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Johannes Kraft, seine Senatoren. Zustimmung kommt auch vom Koalitionspartner SPD. Die Bezirksbürgermeisterin von Mitte, die Grüne Stefanie Remlinger, hofft dagegen, dass die neue große Planung kein Lippenbekenntnis ist und sie gibt zu bedenken, nicht nur der Verkehr bremst die Friedrichstraße aus.
Nur die Verbrenner wieder durch die Straße zu lassen, bringt bestimmt kein boomendes Lafayette und das automatisch die Frauen wieder Escada kaufen.
Die Linke sieht dagegen keinen Grund für Optimismus. Die autofreie Friedrichstraße ist passé, ist linken Verkehrspolitiker Christian Ronneburg überzeugt.
Unser Schluss daraus ist, egal was in diesem Masterplan am Ende erarbeitet und entschieden wird, es wird definitiv keine autofreie Friedrichstraße mehr geben. So ehrlich sollte man dann auch sein und so ehrlich sollte man das auch kommunizieren.
Provinziell sei die erste große Entscheidung der neuen Verkehrssenatorin, findet Ronneburg. Berlin falle damit wieder hinter die Fortschritte anderer Metropolen zurück. Industrie- und Handelskammer sowie die Unternehmensverbände begrüßen dagegen, dass nun wieder die Autos rollen dürfen und ein neuer Anlauf für ein Verkehrskonzept unternommen wird.
Verkehrskehrtwende in Berlin, zumindest in der Friedrichstraße, Landesreporter Jan Menzel berichtete. Nach Brandenburg. Seit fast einem Monat wird das Deutschlandticket verkauft. Für 49 Euro im Monat in der gesamten Republik Nah- und Regionalverkehr nutzen. Für die meisten Passagiere eine Vergünstigung, allerdings nicht für Studenten in Südbrandenburg. Denn deren Semesterticket, das alle kaufen müssen, läuft im Herbst aus. Gültig für Brandenburg und Berlin ist es 13 Euro billiger, berichtet RBB-Reporter Daniel Friedrich. Was jetzt?
Clara studiert im vierten Semester Stadtplanung an der BTU Cottbus.
Es ist erstmal eine schwierige Entscheidung, ob man sich das 49-Euro-Ticket überhaupt holen soll, weil es ist ja kein Geheimnis, dass Studenten ziemlich schwer in finanziellen Lage meistens sind.
Für viele sei Mobilität nun eine Frage des Geldes, meint sie. Dabei brauche sie doch ein Ticket fürs Studium.
Weil ich halt mal nach Hause fahren muss oder Stadtplanung. Studenten haben halt auch Projekte in Brandenburg und Berlin, wo sie mal hinfahren müssen. Also ich muss mir das auf jeden Fall holen.
Für die Abschaffung des günstigeren Semestertickets hat sich unter anderem Emanuel Breitfeld ausgesprochen. Er ist auch Student und berät das Cottbuser Studierendenparlament in Sachen Mobilität.
Lange Zeit haben die Leute, die das Semesterticket genutzt haben, sehr profitiert. Und jetzt profitieren eben die, die es nicht nutzen, dadurch, dass sie das nicht zahlen müssen. Und die anderen müssen nur 13 Euro mehr im Monat zahlen. Das ist sehr in Ordnung, finde ich.
Dafür würden jetzt die Studenten entlastet, die das Ticket gar nicht brauchten. Kommilitone Tizian findet das nachvollziehbar, hat aber trotzdem einen Wunsch an die Politik.
Ich würde mir wünschen, dass in Brandenburg ein vergünstigtes Deutschlandticket diskutiert wird, weil Leute halt jetzt auch gar keine Mobilität mehr nutzen, weil sie sich einfach die 13 Euro Mehrkosten nicht leisten können.
Ein vergünstigtes Deutschlandticket für Studenten wird es ab September zum Beispiel in Bayern geben. Für Brandenburg ist das nicht geplant.
Aus Cottbus Daniel Friedrich. Brandenburgs CDU-Innenminister Michael Stübgen fordert stationäre Kontrollen entlang der Grenze zum EU-Land Polen. Illegal Einreisende sollten abgefangen werden. Die zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, lehnt das aber ab. Aus Potsdam, RBB-Reporter Thorsten Südow.
Die Lagebewertung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Sachen illegaler Einreisen und Grenzübertritte sei nicht aktuell, erklärt der brandenburgische CDU-Landtagsfraktionschef Jan Redmann. 100 irregulär Eingereiste am Wochenende in der Region Frankfurt-Oder seien nicht von der Hand zu weisen. Die bei der Europäischen Union anzuzeigende Möglichkeit stationärer Grenzkontrollen sollte genutzt werden.
Bundesinnenministerin Faeser, uns lässt ratlos bis wütend Ihre Bewertung der aktuellen Situation zurück.
Wenn alles wie bisher weiterlaufe, würden die Gemeinden und Städte mit der Flüchtlingsunterbringung und Integration überfordert, so Redmann.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass letztlich wir unsere Bundespolizei gegenwärtig zu einem uniformierten Begrüßungskomitee verwenden an der Grenze zu Polen, weil sie nichts weiter tun dürfen, als die, die über die Grenze kommen, nach Eisenhüttenstadt zu fahren.
Von frustrierten Bundespolizisten, die unberechtigt Einreisende nicht nach Polen zurückweisen könnten, berichtet der Chef der Bundespolizeigewerkschaft, Heiko Teggertz, seine Forderung heute.
Eine Kombination aus stationären Grenzkontrollen und Schleierfahndung, also Grenzüberwachung, das wäre das Optimale, um diese Lage zumindest jetzt erstmal für einen gewissen Zeitraum wieder in den Griff zu bekommen. Also wir haben die Kontrolle komplett verloren darüber. Die Dunkelziffer ist unglaublich hoch und wir wissen schlichtweg nicht, wer hier zu uns ins Land kommt.
Nein zu stationären Grenzkontrollen in Brandenburg, sagen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und die Linke im Brandenburger Landtag. Antworten auf die Herausforderungen der Migration müssten im abgestimmten Verfahren mit den polnischen Nachbarn gefunden werden, sagt SPD-Landtagsfraktionschef Daniel Keller.
Derzeit stellen wir fest, dass die Bundesinnenministerin diese Lage so nicht einschätzt, dass die stationären Grenzkontrollen hier zum jetzigen Zeitpunkt geboten sind. Ich sage, wenn sich die Lage verändert, schließen wir auch keine stationären Grenzkontrollen aus, halten es aber derzeitig Thema Arbeitspendler etc. zum jetzigen Zeitpunkt nicht für geboten.
Daniel Keller, SPD. Aus dem Brandenburger Landtag berichtete Thorsten Südow. Seit 5 Tagen werden im Kreis Oberhavel 2 21-jährige Männer vermisst. Nach einer Herrentagsfeier fand man nur ihre Kleidung am Ufer des großen Wenzowsees. Dort konzentriert die Polizei ihre Suche, so RBB-Reporterin Stefanie Brockhausen.
Seit dem Morgen ist die Polizei im Einsatz, sagt Polizeihauptkommissar Matthias Krüger, Wasserschutzpolizei.
Bis vor kurzem haben noch die Leichenspürhunde Wasser ihre Arbeit mit durchgeführt. Sie schlugen an, indem sie während der Fahrt zwischendurch mit Bällen angefangen haben. Diese Verdachtspunkte werden dann durch die Taucher mit abgesucht. In diesem Falle rein tastend, weil wir eine extrem geringe Sichtweite hier haben unter Wasser. Und die Taucher tasten diese Stellen dann systematisch ab.
Aber bislang konnte die Polizei die beiden Vermissten nicht finden. Auch die Suche in der Umgebung mit Drohnen und das Absuchen des Seegrunds mit Sonartechnik brachte keine neuen Hinweise. Der kleine, sonst so ruhige Ort Zabelsdorf ist unruhiger geworden. Man kennt die beiden jungen Männer eben, ist zu hören. Sie sind eng verwurzelt übers Fußballspielen, die Schule oder die Ausbildung. Auch Zedeniks Bürgermeister Lukas Halle kennt die beiden flüchtig.
Von dem her kann man sich dann natürlich auch auf persönlicher Ebene nicht davon freimachen, da einfach extrem betroffen zu sein. Gleichzeitig bekommt man natürlich mit, dass auch Menschen von weit her angereist sind, um dort persönlich zu unterstützen und dass auch weit über die Ortsgrenzen hinweg glücklicherweise die Aufrufe über Social Media etc. eine gewisse Wirkung entfalten können. Also man bekommt schon sehr deutlich mit, dass das keine dörfliche Geschichte ist.
Lukas Halle hofft, wie so viele in der Region, auf ein gutes Ende.
Aus Zabelsdorf, Zehndick, Kreis Oberhavel, informierte Stefanie Brockhausen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.